schlechter Scherz, was auch immer. Hab mir das irgendwie gut geredet, bin also losgefahren. Und während ich so losfahre, fängt mein Herz an, immer stärker zu klopfen. Und ich merke, das ist hier wahrscheinlich doch kein Scherz. Bis ich dann eben schon da ankam, wo sein Auto steht. Und sein Auto steht da mit Warnblinklicht an der Seite. Und ich merke so, okay, also da jetzt, das hier ist doch irgendwie ernster. Weil sonst wird man sich da nicht mit einem Warnblinklicht an der Straßenseite stellen.
Also es war nicht der übliche Hochzeitsscherz.
Und nee, was genau.
Man machen will, ja.
Bin dann aus dem Auto gestiegen und dann steht da mein Kumpel Marc und ich sehe das Auto und das ist wirklich ihr Auto und das steht auf dem Kopf. Zeitgleich mit mir kam die Polizei an und läuft zu dem Auto, will es umdrehen und schaut uns beide verdutzt an, weil wir zwei Leute sind mit zwei Autos. Und dann hat er halt klar gemacht, ich habe sie angerufen und ich habe dann gesagt, ich bin der Verlobte. Und dann haben die mich da weggeschickt. Das war auch ganz gut so. Wäre vielleicht nicht gut gewesen, wenn ich da dann unten alles gesehen hätte. Ja. Genau, und dann haben die, mein Freund denen geholfen, das Auto umzudrehen. Ich saß im Auto, aufgeregt am Heulen, habe ihre Eltern noch sofort kontaktiert, gesagt, sie hatte einen Unfall. Dann kam mein Kumpel zurück und ich meinte noch so, hast du irgendwas gesehen? Er meint, nee, irgendwie nur die Hand, aber sonst nichts gesehen. Wir waren dann am Weinen und dann kamen auch schon die ganzen Hilfskräfte, Krankenwagen, Feuerwehr, alles war da, die Straße gesperrt. Und dann haben die uns zur Seite an so einen Krankenwagen gesetzt und dann habe ich da, weiß ich nicht, bestimmt Stunde, eineinhalb verbracht am Weinen.
Dann kam dann auch dazu.
Noch nicht, wir haben erstmal noch gewartet. Ich habe gedacht, jetzt wird sie jeden Augenblick reingefahren in den Krankenwagen und dann wird sich zeigen, dass sie schwer verletzt ist, aber sie wird bis zur Hochzeit wieder gesund, weil die Hochzeit war im September. Der Unfall, wie gesagt, 2. Juli. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ihr könnt jetzt zu ihren Eltern, weil die waren auf der anderen Seite der Absperrung. Und dann sind wir zu denen. In der Zeit hatte ich halt auch gefragt, ob es jetzt irgendwie noch ein Lebenszeichen gibt, weil eineinhalb Stunden oder was sind vergangen und sie kommt und kommt nicht in den Krankenwagen so irgendwie. Und da hat es mir halt schon so ein bisschen gedämmert, das ist wahrscheinlich schlimmer als nur ein Unfall. Und dann meinten die auch keine Lebenszeichen. Ja, und dann bin ich da nochmal zusammengebrochen. Ich durfte meinen Vater dazu holen, der war dann da für mich. Und dann sind wir, wie gesagt, zu ihrer Familie. Und dann haben sie uns gesagt, jetzt könnt ihr sie sehen. Sie hatten sie rausgeholt, sie mussten das Auto aufschneiden, hatten sie da hingelegt und dann durften wir uns bei ihr da verabschieden quasi. Und dann sind wir da auch hin und haben dann bei ihr nochmal bestimmt eine Stunde oder länger. Also Zeitgefühl hatte ich in dem Moment jetzt nicht, aber da waren wir noch ganz lange bei ihr, haben uns dann da nochmal quasi
verabschiedet. Es war ja kein anderes Auto involviert, es war einfach
ein Alleinunfall.
Genau.
Sie ist irgendwie von der Bahn abgekommen und gegen den einzigen Baum, der da gerade an der Stelle steht, geknallt. Ja. Also das war irgendwie doof, ja. Warum, weiß man nicht. Es könnte sein, dass hier jemand in der Kreuzung davor vielleicht ein bisschen, aber das ist alles eine Spekulation, man weiß es nicht. Genau, und dann haben sie, waren Seelsorger, dann haben sie uns da ein bisschen geholfen, uns nach Hause gebracht, bis 6 Uhr morgens in der Früh nicht geschlafen, irgendwann dann auf dem Sofa eingenickt und dann realisiert, nach 3 Stunden wieder wach geworden und realisiert, das war kein Traum, das ist die Realität jetzt.
Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man realisiert, man läuft so ein bisschen in so einem Automatismus rum. Was waren so deine ersten Gedanken, als du es langsam verstanden hast, was eigentlich passiert ist?
Gute Frage. Also es war wahrscheinlich ein Gedankenkarussell irgendwie. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, dass Gott das zulässt. Das war für mich einfach so unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Weil wir versuchen hier nach göttlichen Maßstäben zu leben. Wir versuchen, ihm gefällig zu sein. Wir sind dankbar für jeden Augenblick, den wir zusammen haben. Wir sind jetzt nicht irgendwie leichtfertig mit dem ganzen Thema umgegangen. Und trotzdem, also das ist so natürlich ein bisschen komisches Denken, aber in dem Moment denkt man sich so, aber warum lässt du es trotzdem zu? So irgendwie, wir sind doch deine Kinder, du liebst uns doch, warum nimmst du sie vor allem, so einen wundervollen Menschen auch und so jung? Das habe ich nicht verstanden, das waren viele Gedanken am Anfang. Ich habe sehr viel mit Gott geklagt, also ich habe sehr viel mit ihm gestritten. Ich stand die ersten Wochen und die ersten Monate wirklich ganz viel an dieser Unfallstelle und habe auf dieses Feld geguckt, wo ihr Auto mal lag und habe ihn einfach ja, habe Gott kritisiert dafür, dass er jetzt diese Idee hatte, dass das so laufen muss und wollte ihn mit Argumenten überzeugen, dass er das jetzt wieder bitte rückgängig macht. Ja. Aber das hat er nicht.
Klar, klingt ein bisschen banal, weil man denkt, Gott ist Gott und er ist souverän. Trotzdem die Reaktion, Herr, warum? Was haben wir falsch gemacht? Warum tust du uns das an? Und trotzdem, du hast gesagt, du hast dann in den Wochen danach ja mit Gott ganz viel gehadert. Und danach kam ja erstmal die Beerdigung, eine Woche später. Und ihr habt beschlossen, dass sie im Hochzeitskleid beerdigt wird. Das war ja auch nochmal so eine Sache, man sieht als Ehemann normalerweise seine Braut nicht im Hochzeitskleid, bis dann die Hochzeit da ist.
Genau, wir haben das halt schon am nächsten Tag entscheiden müssen, wie sie jetzt gekleidet sein soll. Und da haben wir dann mit ihrer Familie zusammen einheitlich entschieden, dass sie im Hochzeitskleid begraben werden soll. Und dann hat mir ihre Mutter das Hochzeitskleid gegeben und ich habe dieses Hochzeitskleid halt so getragen, als ob man dann die Braut in den Arm hält. Und das war so ein ganz unangenehmes Gefühl, weil man das eigentlich ja anders sich erhofft und wünscht. Und dann, als sie dann schon im Kühlhaus lag, da hatte sie natürlich das Brautkleid schon an und da war ich quasi an der Reihe reinzugehen. Und das war ein sehr schwerer Moment. Ich hatte da wirklich, da haben mich alle Kräfte verlassen, da hat mich meine Familie quasi reingetragen. Weil das ist dein First Look mit deiner Braut. Ja. Und das war sehr schwer. Aber es war gut, dass ich das sehen konnte, dass ich mich so davon verabschieden konnte. Ja. Dann, wie gesagt, Ende der Woche war dann die Beerdigung. Da war es extrem ermutigend zu sehen, dass ihre Gemeinde wirklich, was sie da auf die Beine gestellt hat, weil es waren etwa geschätzt 1000 Gäste, und also hat sich angefühlt, als ob ganz Paderborn da ist. Und die Beiträge, die Lieder, die gesungen worden sind, das war wirklich ermutigend. Das war ein sehr guter Moment, um irgendwie das Thema so irgendwie zu verarbeiten.
Also war sehr intensiv.
Es war sehr intensiv, ja.
Ich finde das schon auch einen wichtigen Punkt, weil man denkt in so einer Situation, ich möchte ihm aus dem Weg gehen, ich möchte es ignorieren, aber ich kann es nicht ignorieren. Und du sagst selber, es ist sehr intensiv gewesen, du hast sie gesehen und das Hochzeitskleid auch sehr belastend, aber ich finde es gut, weil jetzt im Nachhinein, du hast es wirklich, wie soll ich sagen, den Stier bei den Hörnern gepackt, du hast das wirklich, die Situation durchlebt und dadurch auch vielleicht besser verarbeitet, jetzt im Nachhinein gesprochen.
Ja, mir haben Menschen, also ich habe einige sehr gute Ratschläge von meinen Mitmenschen bekommen, von Freunden, von Familie. Jemand sagte zu mir, lauf nicht von der Trauer weg, weil sonst holst sie dich ein. Weil er das in seinem Leben so erlebt hatte, dass er versucht hat, der Trauer aus dem Weg zu gehen und dann gemerkt hat, dass er daran ausbrennt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich lasse mich auf die Trauer ein und möchte deswegen nicht, also man hat ja diesen Moment, wo man so denkt, boah, ich möchte gerade an sie denken, aber gleichzeitig hat man Angst vor diesem Schmerz, der dann hochkommt. Und ich habe mich dann einfach jedes Mal dafür entschieden, mich diesem Schmerz auszusetzen. Zum Beispiel dann eben ihre Sprachnachrichten auf Dauerschleife zu hören, immer wieder. Da zu sitzen, alleine zu weinen und immer wieder diese Sprachnachricht zu hören. Das konnte ich dann eben so 20, 30 Minuten am Stück machen und einfach nur darüber weinen. Und darauf habe ich mich dann aktiv eingelassen und eingestellt. Und ich glaube, das war sehr, sehr klug. Und der Ratschlag war sehr gut, dass ich nicht versucht habe, davon wegzulaufen.
Du hast ja gesagt, bei der Beerdigung waren sehr viele Leute da. Ihr habt eine Gemeinde, ihr habt einen Freundeskreis, ihr habt alle, sag ich mal, zusammengestanden und da war eine große Unterstützung da. Aber es gibt dann ja auch dieses Erlebnis, ich sag mal, die Beerdigung ist vorbei und für die meisten Leute fängt dann der Alltag wieder an. Wie ging es dir dann danach? Also wie war dann die Zeit danach?
Der Mann, der uns trauen sollte, der hat dann die Trauerpredigt gehalten und er hat dann auch nach der Beerdigung angerufen und irgendwie gesagt, ja, seine Erfahrung als Ältester in der Gemeinde ist, dass die Menschen, die trauern, nach der Beerdigung einsamer sind als vorher. Weil vorher sind noch alle da, kommen zu Besuch, trauern mit, dann ist die Beerdigung, die normale Gesellschaft hat das jetzt abgeschlossen und lebt wieder ihr Leben, aber als Trauernder sitzt man dann da alleine und sagt, warum geht denn jetzt die Welt weiter? Und das gleiche Gefühl hatte ich auch. Und es war dann schön zu sehen, dass es Menschen wie ihn gab, die dann erfahren genug waren und sagen konnten, ich rufe dich jetzt an, wo anscheinend alle gegangen sind und hey, wir denken immer noch an dich. Und es ist gar nicht persönlich gemeint, dass die Welt um dich herum weiterzieht. Aber diesen Gedanken konnte ich lange nicht annehmen. Ich habe das auch Gott sehr quasi oft gesagt oder ihm vorgeworfen, warum jetzt die Welt einfach weitergeht und warum ich quasi, also wenn die Welt ein Zug ist und weiterfährt, bin ich quasi außerhalb des Zuges und gucke nur zu, wie das Leben weiterzieht. Das war ein sehr schweres Ding, ja, das anzunehmen. Ja.
Also ich finde, jetzt von dem Hintergrund her, dass wir erleben mit, was du erlebt hast, aber wir erleben ja auch in unserer Gemeinde, dass Trauer stattfindet, dass Menschen sterben. Und ich finde das schon, ja, für mich macht mich das nachdenklich, wo bin ich vielleicht in der Situation selber dabei und gehe auf die Beerdigung, keine Frage, aber wo kann ich auch darüber hinaus eben mit den Leuten in Kontakt bleiben und ihnen was geben. Und du sagst selber, es war auch gut, dass Leute sich bei dir gemeldet haben. Die Frage ist, wie? Aber ich meine, jetzt jemand, der kommt und sagt, ach, alles nicht so schlimm, das willst du wahrscheinlich eher nicht hören.
Ja, es ist, glaube ich, sehr individuell abhängig von dem, also jeder verarbeitet das so ein bisschen anders. Es gibt ja kein richtig oder falsch im Verarbeiten von Trauer. Ich habe gemerkt, ich brauchte beides. Ich brauchte Gemeinschaft. Ich habe da meinen stabilen Freundeskreis gehabt. Die haben mich auch so ein bisschen rausgezogen und gesagt, komm jetzt raus aus deiner Trauerphase da, komm mal raus, lass mal was machen. Das war gut, aber manchmal habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es zu viel. Und dann habe ich mich auch wieder zurückgezogen und habe meine Zeit allein gebraucht. Und auch diesen Freiraum haben mir Menschen gegeben. Mhm. Und ich glaube, diese Mischung aus beidem ist gut. Wenn man nur alleine ist, vielleicht läuft man dann Gefahr, sich in dieser Geschichte zu verlieren. Mhm. Und wenn man aber einfach alles ignoriert und direkt raus in die große, weite Welt stürmt, holst dich vielleicht irgendwann ein. Und ich habe irgendwie diese Mischung aus beidem gehabt und sehr nachsichtige Freunde und Familie, die Verständnis für meine Situation hatten. Mhm. Ich hatte ein Trauerseminar besucht und in diesem Trauerseminar haben die, das war ein christliches Trauerseminar, da haben die uns sehr gute Ratschläge gegeben. Und da hat mich sehr fasziniert dieser Gedanke, dass wenn man, anfangs wehrt man sich vor der Trauer, dann irgendwann holt sie einen irgendwie ein oder man lässt sich eben auf sie ein. Und dann ist es wichtig, dort nicht für immer zu bleiben, sondern dieses Haus der Trauer auch wieder zu verlassen und sich dafür zu entscheiden, auch wenn die Gefühle noch nicht mitgehen. Und diesen Schritt habe ich dann für mich gewählt. Das war mein Umgang damit. Und ich glaube, das ist ziemlich klug, was die Leute jetzt außenrum machen können. Also ich habe natürlich manchmal Verse, ich habe solche Verslisten bekommen. Da haben mir Leute halt irgendwie 20 Bibelverse geschickt. Das ist total nett. Ich habe sie mir manchmal auch durchgelesen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich deswegen morgens aufwache und wow, jetzt habe ich ja diesen einen Vers gelesen, jetzt ist alles wieder gut. Nee, ganz und gar nicht. Es war eher so, dass man noch wütender auf Gott war, dass es so schön tolle Verse in der Bibel gibt, aber die in meinem Leben anscheinend gerade keine Rolle spielen.
Man merkt aber, wie schwer es Leuten fällt. Man will nicht nichts machen, man will was machen, kann aber auch irgendwie falsch liegen.
Ja, aber das habe ich halt auch niemanden übel genommen. Nee. Ich hatte nie das Gefühl so, oh, jetzt hat er sich irgendwie, jetzt hat das gut gemeint, aber nee, das geht ja gar nicht, was er mir gesagt hat. Nee. Das nicht, ich fand es eher doof, später, wo man dann versucht hat, die Trauer wieder zu verlassen, dass man da dann vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar gehört hat.
Kommen wir ja noch gleich noch zu. Ich meine, es spiegelt einfach die Unsicherheit wider, die man hat. Und ich glaube, im Endeffekt, vielleicht ist die Lösung, dass man es aushalten muss jetzt für die Beteiligten, dass da ist halt eine Sprachlosigkeit da. Es gibt keine einfachen Lösungen. Hier, nimm doch diesen Vers und Halleluja und alles ist in Ordnung. Diese Schnelllösungen, die helfen nicht. Und das Aushalten, dass es einfach eine schwierige Situation ist. Es ging dann ja noch eine Zeit lang so weiter. Und du hast ja gesagt, du hast mit Gott gehadert. Du hast eigentlich auch im Endeffekt ihm ein Ultimatum gestellt, so hast du es mal formuliert. Was war das?
Genau, wir hatten ja die Hochzeit im September geplant und der 14. September soll es sein und dann haben wir gesagt, okay, oder habe ich mir in der Trauer gesagt, ich bin jetzt in der Trauer, ich trauere intensiv, ich klammer mich an diesem Gedanken, dass Vanessa bitte wieder zurückkommen soll. Und dann habe ich mir halt selber die Frage gestellt, wie lange will ich in diesem Zustand verharren? Weil das ist ja kräftezerrend. Also man bricht ja irgendwann zusammen, wenn man jeden Tag einfach nur klagt, weint und trauert. Wie lange will man das machen? Und diese Frage musste ich mir beantworten. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, bis zum 14. haben wir gemeinsame Ziele verfolgt. Wir haben diese Hochzeit geplant, darauf haben wir hingearbeitet. Alles danach war die Zukunft. Man hatte irgendwie eine vage Vorstellung, was dann kommt. Man wohnt in einer Wohnung zusammen und gestaltet den Alltag, aber man hatte jetzt nicht klare Ziele, Termine und so weiter. Und so war das für mich dann klar, ich möchte bis zu diesem Termin ganz intensiv dafür beten, dass Gott irgendwie was tut. Also ich akzeptiere meinen Ist-Zustand jetzt gerade nicht und formuliere das halt eben gegenüber Gott, indem ich ihm sage, bring sie zurück. Oder nimm mich auch von hier. Das waren so die zwei Optionen, die ich Gott zur Verfügung gestellt habe und gesagt habe, ich möchte, dass du mein Gebet erhörst und ich will gar nicht diese Realität, wie sie jetzt ist, annehmen. Und das habe ich mir bis zu dem Datum als Ultimatum quasi gestellt und erwartet, dass er bis dahin antwortet. Das ist natürlich dann am 14. weder noch passiert. Also ich habe dann da, am 14. bin ich dann auch nochmal zum Friedhof gefahren, zur Mitternacht und habe da gestanden und gewartet, dass ja, jetzt irgendwie mich ein Blitz trifft oder sie aufersteht. Und als dann die Uhr Mitternacht geschlagen hat, dann war mir schon klar, okay, Gott hat jetzt entschieden, dass weder noch von meinen Gebetsanliegen eintrifft, weil wie lange will ich das beten, ja? Und das heißt, seine Antwort auf meine Gebetsanliegen ist, nee, akzeptiere es so, wie es jetzt ist. Und dann habe ich innerlich, emotional nicht, aber sachlich quasi kognitiv entschieden, ich unterordne mich jetzt diesem Willen Gottes und akzeptiere meinen Ist-Zustand, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe und ich trotzdem sauer auf Gott bin. Aber es macht jetzt keinen Sinn mehr, mir den Kopf deswegen zu zerbrechen, sozusagen. Also immer noch diese Gebetsanliegen oder dieses Ultimatum zu setzen. Das macht keinen Sinn mehr. Gott hat mir schon klar gezeigt, weil er hätte es ja hören können. Aber macht er nicht, also akzeptiere ich jetzt seine Antwort auf mein Gebet.
Klingt ja erstmal nach so einem schrägen Gedanken, Gott mach sie wieder lebendig, aber ja, es ist nachvollziehbar. Und aber es klingt ja auch so raus, dass du selber gar keine Ziele mehr hattest, dass du so ein bisschen eigentlich sagtest, was will ich mit meinem Leben jetzt noch anfangen? Und du hast dann gesagt, okay, Gott hat mich jetzt auch beschlossen, weiterleben zu lassen und ich muss jetzt Schritte gehen. Ich kann jetzt nicht sozusagen in dieser Dauersituation hängen. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, wenn man in so einer Trauersituation weiterdenkt, dass man ja auch diesen Fehler machen kann, dass man sagt, meine Identität ist, dass Gott mich so arg geschlagen hat und den Rest meines Lebens werde ich jetzt nicht mehr was tun. Das kann man nicht sofort im ersten Moment sagen. Wir reden jetzt davon, dass er schon eine Zeit vorangegangen ist, aber dass du dann bewusst dich dafür entschieden hast, okay Gott, du willst, dass ich weiterlebe, ich lege jetzt mal einen Schalter um und möchte mich auch wieder neu aufs Leben einlassen, sage ich mal.
Naja, einlassen nicht. Es war so, dass ich gesagt habe, gut, ich akzeptiere Gottes Entscheidung, dass er mich hier jetzt in diesem Zustand lässt. Aber das war es dann auch. Also ich hatte jetzt nicht große Euphorie deswegen und habe mich über mein Leben gefreut und habe mir gesagt, oh, wie gut, jetzt lebe ich halt so weiter, sondern ich war dann frustriert und sauer, dass Gott das so zugelassen hat und habe dann gesagt, ja gut, dann sieh du zu, was aus meinem Leben wird. Ich mache gar nichts mehr. Und habe mich quasi mit meinem Kaffee in den Garten gesetzt für mehrere Monate oder Wochen vielleicht und habe einfach gesagt, jetzt warte ich mal, was passiert. Weil ich habe nicht den großen Willen jetzt hier das Leben zu verändern oder irgendwie was zu reißen, große Ziele setzen. Das habe ich keine Freude mehr zu. Und da waren es gute Predigten, gute Bücher, und eben die Freunde und Familie, die mich irgendwie da wieder hin zurückgeholt hat oder wo mir einfach ja, gute Gedanken geholfen haben, wieder auf diesen Weg zu kommen, wo man merkt, ah, ich habe eine Aufgabe in meinem Leben und ich habe irgendwie eine Berufung. Ich habe dann eben auch irgendwo eine Berufung für mich gefunden. Dadurch habe ich dann einen Verein gegründet.
Kommen wir auch noch zu, ja.
Okay. ja, und das waren so die Dinge, die mich wieder rausgeholt haben aus diesem Loch.
Du hast gesagt, du warst sauer auf Gott und das ging ja auch nicht irgendwie weg nach dem Motto, ja, und jetzt ist alles wieder gut. Und trotzdem, du glaubst ja heute noch an Gott. Du hast jetzt nicht gesagt, du Gott, also ich habe mir die Freundschaft gekündigt. Und wie hast du es jetzt, wie soll ich sagen, vom Glauben her verarbeitet, dass dir Gott doch was zugemutet hat, was nicht so fair klingt?
Ich weiß nicht, es ist ein Wunder. Also menschlich gesprochen hätte ich gedacht, wenn mir sowas passiert, so eine Hiobsbotschaft, da würde ich wahrscheinlich sofort verzweifeln. Und ich weiß nicht, also vielleicht ist es die Erziehung, die Prägung, die ich von zu Hause hatte, dass Gott immer der einzige echte Freund ist in deinem Leben. Dass ich geglaubt habe und das tief in meinem Herzen auch wirklich glaube, dass es Gott gut mit mir meint. Vielleicht sind es diese Herzenseinstellungen, die mich in diesem Moment nicht haben verzagen lassen, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß gar nicht, warum Gott oder wie, wieso, also ich halte, oder die Verantwortung sehe ich dabei Gott, dass er mich erhalten hat, dass er mein Herz genug beschützt hat und eben das Wissen darüber, dass ich Gott gegenüber komplett authentisch sein darf. Das hat mir schon immer sehr viel bedeutet und war mir sehr früh schon bewusst gewesen, dass es keinen Sinn macht, Gott irgendwas vorzuspielen, keine Ahnung, so eine heilige Maske aufzusetzen, und weil er sowieso alle meine Gedanken und Gefühle kennt und weiß, also ich brauche ihm da nichts vorzumachen. Und ich stand da, wie gesagt, an dieser Unfallstelle und habe ihm wirklich offen und ehrlich alles ins Gesicht gesagt, was ich fühle, was ich denke. Manchmal musste ich nachher dann sagen, oh, tut mir leid, war vielleicht ein bisschen zu hart. Aber das waren halt in dem Moment meine echten Gefühle. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe Gott in dem Moment nicht als Feind gesehen, sondern eben als denjenigen, der was ändern könnte. Also er hat eine Verantwortung irgendwo.
Himmlische Beschwerdestelle, ja. Aber dass man Gott einfach auch ehrlich sagt, dass man das nicht so irgendwie heilig verklärt. Und
es hätte mir halt auch nichts gebracht, ihm den Rücken zu kehren. Weil er ist ja wirklich der Einzige, der hätte jetzt was ändern können. Und dann drehe ich ihm den Rücken zu, wäre irgendwie komisch. Also es wäre nicht klug. Und ich dachte, okay, dann, wenn er schon der Einzige ist, dann gehe ich halt zu ihm und sage ihm, bitte ändere jetzt den Zustand. Deswegen, also sich von ihm abzuwenden aufgrund des Schmerzes, das habe ich logisch nicht nachvollziehen können. Also konnte ich nicht machen irgendwie.
Das Ganze hat dich verändert, das ist ja klar. Du bist nicht mehr der gleiche wie vorher. Wo merkst du jetzt, dass du durch dieses Erleben jetzt anders tickst, als bevor das passiert ist? Kannst du da irgendwie sagen, ich bin ängstlicher oder ich bin nicht mehr so unbeschwert oder merkst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Angstzustände, wenn jemand jetzt von mir wegfährt, waren am Anfang sehr, sehr stark. Als ich dann auch schon Moni kennengelernt hatte und wenn die dann von mir weggefahren ist, da habe ich teilweise richtig die Krise bekommen und saß schon am Handy, versucht irgendwie zu erreichen, geht nicht, wollte schon losfahren. Solche Situationen kamen vor, aber das ist, glaube ich, auch irgendwo ganz normal. Das kommt manchmal hoch, auch wenn irgendwie heute noch Freunde wegfahren und irgendwie eine Stunde Fahrt haben oder so. Das kommt vor, aber also es ist ja schwer, dann über sein Leben zu sagen, ja, da bin ich jetzt gut gewachsen oder so. Ich vermute, dass ich durchaus, dass ich dadurch, durch dieses Erlebnis vielleicht eine gewisse Widerstandsfähigkeit gelernt habe, dass ich auf Leid oder Herausforderungen anders reagiere als davor. Das ist nur eine Vermutung. Also ich kann da schlecht jetzt sagen, okay, jetzt bin ich ganz klar dadurch darin gewachsen. Das finde ich schwer.
Ich denke schon, dass so eine Leichtigkeit verloren gegangen ist, wie du sagst, man wird dann ängstlicher und man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist einfach so. Und ich denke manchmal, viele Leute verdrängen den Tod, ja, irgendwas für alte Leute, für richtig alte Leute, und wenn sie dann 90 sind, sind sie eigentlich immer noch nicht alt genug, um darüber nachzudenken. Ganz ehrlich, ich kenne so Leute. Und das finde ich eigentlich erschreckend. Und natürlich sagt man, ja, ein junger Mensch so wie du, der muss doch noch nicht sich mit Leid beschäftigen. Doch, das Leid ist auch dort da. Und dass diese Leichtigkeit im Leben bis zu einem gewissen Grad verloren geht und man ein bisschen ruhiger wird. Es heißt mal im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und ich kenne manche Leute, wo ich das Gefühl habe, mit der Klugheit ist nicht so weit her. Also von daher, ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Leichtigkeit im Leben ist schön, aber man muss damit auch leben können. Du hast ja Lieder gemacht, wir werden nachher noch eins hören von dir. Und du hast das Lied Perspektive Ewigkeit genannt. Wo kam dieser Titel her?
Aus Vanessas Instagram-Bio. Da kann man ja im Profil irgendwas reinschreiben und das war ihr, ja, das war das, was bei ihr drin stand. Und unser Prediger, der dann bei der Trauerfeier gepredigt hat, der hatte mich angerufen und gesagt, bei ihr steht das auf Instagram, was hat sie damit verbunden? Was, ne? Und okay. Es gibt halt dieses Lied,
ja, ja.
Wo das gesungen
von
wird.
Von dir jetzt das Lied?
Nein, genau, nein.
Ach, ein anderes noch.
Nein, nein, okay. Vanessa kannte das Lied ja nicht. Okay. Das war ja davor noch, das war ja ein, von wem ist das, weiß ich gar nicht. Aber kann man ja googeln. Und das Lied mochte sie sehr und diesen Gedankenperspektive Ewigkeit, das Leben durch die Brille der Ewigkeit zu sehen. Und das war dann Thema der Trauerfeier. Also die ganze Predigt und alles irgendwie hat immer wieder, man hat richtig gemerkt, bei der Beerdigung ist, ja, das, der Inhalt dieser Beerdigung ist Perspektive Ewigkeit. Und das hat mich dann sehr geprägt. Diese ganze Geschichte hat dann bei mir dieses Thema sehr präsent gemacht. Ich habe mich dann angefangen mit dem Gedanken, das Leben aus den Ewigkeitsperspektive zu sehen, habe ich mich mit beschäftigt und das fand ich, es hat mich auch sehr getragen, dass ich wissen darf, dass sie ewig lebt und dass es nicht nur um das irdische Glück hier geht, dass man sich aufbauen kann, weil das kann man auch genauso schnell wieder verlieren. Und diese Perspektive aufzusetzen hat, fand ich, also das war irgendwie etwas, was ich aus der ganzen Geschichte mitnehmen konnte und das habe ich dann in diesem Song eben dann auch so verarbeitet, ja.
Ich hatte dich gefragt nach einem Bibelvers, der dir in dieser Zeit wichtig geworden ist. Du hast hier einen genannt aus der Offenbarung, ich will ihn mal vorlesen. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die mich aufforderte. Schreib, ab jetzt kann sich jeder freuen, der im Vertrauen auf den Herrn stirbt. Ja, antwortete der Geist, sie dürfen von ihrer Arbeit und ihrem Leiden ausruhen. Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss. Offenbarung 14, 13. Was hat dir dieser Vers bedeutet? Also hast du den genannt. Warum gerade der?
Weil ich den erstmal nicht mochte, weil Gott da sagt, ich habe quasi entschieden, dass die im Herrn entschlafen, denen jetzt in die Ruhe eingehen. Und ich sage, ja, aber ich will nicht, dass Vanessa jetzt da ruht, ich will, dass sie wieder hier ist. Es hat mich richtig geärgert, als der Vers, den hat mir auch keiner geschickt, den ist mir irgendwie ins Auge gesprungen, als ich in der Bibel rumgeblättert habe. Und da habe ich mich erstmal richtig geärgert. Warum hat Gott quasi entschieden, schon damals, als er die Offenbarung gegeben hat, dass die im Herrn entschlafen, die jetzt in die Ruhe eingehen sollen. Später habe ich dann aber meinen Frieden darin finden können, weil ich festgestellt habe, ja, sie hat Ruhe, sie ist zu Hause. Und wie es dann steht, halt die guten Werke werden ihnen folgen, steht, glaube ich, in der Schlachter. Ja. So all das, was sie tut, das wird ihr auch angerechnet und das ist nicht umsonst gewesen. Und das hat mir dann wiederum, also wie gesagt, am Anfang habe ich mich sehr geärgert, aber am Ende war dann der Vers sehr tröstlich, wo ich dann sagen konnte, okay, Vanessa hat jetzt Ruhe und ihr geht's gut.
Du hast ja schon angedeutet, dass du mit diesem Stichtag, wo eigentlich die Hochzeit geplant wäre, wo du sagst, danach hatten wir eigentlich keine wirklichen Pläne mehr, dass du da gesagt hast, Gott, wie sieht's jetzt aus, sag ich mal so, und Gott hat entschieden, du sollst weiterleben und du hast gesagt, okay, ich bin jetzt nicht begeistert, so klang das jetzt raus, aber ist okay, ich mach das mal. Und du hast dann auch wieder beschlossen, was heißt wieder, du hast dann beschlossen, dass diese Trauerphase auch, dass du dem im gewissen Sinn jetzt mal einen Punkt machst.
Genau, ich musste, das habe ich von dem Trauerseminar mitgenommen, dass man sich selber halt irgendwie, dass man sich dazu entscheiden muss, auch wenn die Gefühle noch nicht mitkommen, die Trauer zu verlassen. Und das habe ich an dem Punkt dann gemacht. Ich habe gesagt, das intensive Trauern mache ich nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich zu einem Freund sagte, wir waren wieder beim Grab mit dem Freundeskreis und ich sitze da in der Ecke und er fragt mich, was ist los und ich sage ihm, ich bin einfach müde, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich bin einfach zu müde zum Trauern, ich will das nicht, ich entscheide mich jetzt nicht mehr zu trauern. Klar weint man dann trotzdem noch, das hört auch Jahre später nicht auf, dass man an die Person denkt und auch mal dann trauert, aber so dieses aktiv bewusst werden oder bewusstes Trauern habe ich dann quasi entschieden abzulegen und es hat eine Zeit gedauert, dass die Gefühle nachziehen, aber ich glaube, das war in dem Moment das Beste, was ich hätte machen können, weil dadurch konnten Heilungsprozesse losgetreten werden. Mhm. Auch wenn ich, wie gesagt, anfangs nicht groß begeistert von der Idee war, dass Gott jetzt entschieden hat, dass ich so leben muss, wie es ist. Mhm. Und dann halt eben oft nur da saß und Kaffee getrunken habe. Aber das war eben die Entscheidung, die ich treffen musste, ja.
Du hast ja auch ein Lied gemacht, was auf der bei Spotify bist gesehen, Nicht mehr an dich denken, heißt das letzte Lied.
Ja, da mache ich quasi in dem Text, mache ich quasi Schluss mit ihr. Weil sie ja, sie hat ja, ohne dass sie es wollte, aber irgendwo Schluss mit mir gemacht, durch die Umstände, dass sie eben gestorben ist. Und ich sitze da und habe aber meinerseits ja noch die Bindung zu ihr. Habe ja noch das Versprechen, das ich ihr gegeben habe, ja nie aufgelöst. Und in dem Lied verarbeite ich diesen Gedanken, dass ich herzenstechnisch meine Beziehung zu ihr auch aufkündige. Sie ist eben verstorben und ist nicht meine Frau und wird nicht meine Frau sein. Und das habe ich dann in dem Lied verarbeitet.
Ist ein wichtiger Schritt, wie du gesagt hast, durch das Trauerseminar. Das kam jetzt, hast du auch gesagt, bei allen nicht so gut an, dass du auf einmal, ich sag's mal so, beschlossen hast, nicht der ewig trauernde Edwin zu sein. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Was war da los? Also wie ging das da?
Muss ich mal überlegen, wie ich das formuliere. Aber ja. es ist unangenehm teilweise aufgestoßen, wenn ich hier oder da mal gesagt bekommen habe, dass jemand da einen Kommentar gegeben hat. Mir ins Gesicht hat keiner was gesagt und das ist auch okay, verstehe ich auch voll, dass Menschen sich austauschen, dass Menschen übereinander reden. Ich bin da jetzt nicht nachtragend oder beleidigt, sondern es war so ein unangenehmes Gefühl von interessant, alle wollen sie dich trösten, wenn du trauerst, aber wenn du dich entscheidest, wieder weiterzumachen, wollen dich alle wieder bremsen. Nee, warte doch, nimm dir doch noch ein bisschen Zeit zu weinen. So. Und ich empfand das unangenehm, weil ich mir gesagt habe, was ist aber, wenn ich jetzt entschieden habe, weiterzumachen? Und es war ja so schon schwer genug, seine Gefühle zu überwinden, die Gefühle, die dich jeden Morgen eigentlich ans Bett fesseln wollen, weil man will nicht aufstehen, man denkt, man wacht auf und hasst den Zustand, in dem man lebt und will eigentlich nur im Bett bleiben. Und dann sich selbst zu beherrschen und aufzustehen und weiterzumachen und dann aber noch einen Kommentar zu hören, das war nicht so schön. Das war dann teilweise verletzend oder unangenehm und entmutigend. Ja, genau.
Ich finde das einen wichtigen Punkt wieder im Hinblick, dass wir ja auch Leute kennen in der Gemeinde oder so, wo man dann vielleicht irritiert ist, ja wie, ich sag's mal so, der hat sich jemand Neues gesucht und innerhalb einem halben Jahr und sowas, dass man das einfach akzeptiert. Man kann ja in den Menschen nicht reinsehen und wie du sagst, man muss auch irgendwann mal den Schritt wieder wagen, das Leben weiterzuleben, weil das ist sozusagen die Hausaufgabe, klingt ein bisschen dämlich, die Gott uns gegeben hat, dass er weiter möchte, dass wir leben. Und ja, also ich finde das toll und beeindruckend. Du hast wieder gelernt, neu zu leben. Wie hat sich dein Leben dann weiterentwickelt? Das hat ja auch Konsequenzen gehabt. Du hast schon angedeutet, du hast den Focus Faith gegründet. Das hatte ja auch was mit diesem ganzen Situation zu tun. Das kam ja nicht von ungefähr.
Genau, es war eine Woche, bevor sie umgekommen ist, hatte ich wie gefühlt eine Offenbarung oder so. Ich hatte eine Idee und war so, okay, das ist bestimmt das, wo Gott mich haben will. Die Idee ist, dass meine Gaben, die ich habe, eben als Videograf und auch ein bisschen, also auch in der Rapmusik tätig und ich kenne halt Leute, die eben auch Musik produzieren, Studio haben oder eben medial stark sind, dachte ich, ich vernetzwerke diese Leute einfach alle zusammen und nutze das, um in Deutschland Werte zu vermitteln, zu evangelisieren, eben über Kunst oder Internet oder Medien in allgemeiner Form, über Veranstaltungen, auf denen irgendwie Kunst gezeigt oder aufgetreten wird. Und diese Idee hatte ich irgendwie schon relativ konkret von den Netzwerkideen und habe das Vanessa erzählt und habe gesagt, wäre das nicht was für unser Leben? Und sie meinte, ja, das ist richtig gut, nach der Hochzeit. Und ja, machen wir, coole Sache. Und das war so, das haben wir dann irgendwie so auf die Seite gestellt und dann war halt der Unfall passiert. Und als ich dann entschieden hatte, Gottes Entscheidung über mein Leben anzunehmen, habe ich, wie gesagt, war ich trotzdem beleidigt und saß da und dachte mir, ja Gott, wenn du jetzt irgendwas aus meinem Leben machen willst, dann viel Glück. Ich sitze jetzt hier. Studium war mir klar schmeißig, das war sowieso nicht das, was ich wollte und hat mir zu viel Kraft geraubt und irgendwie war mir das alles zu viel. Und nach habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt schon keine Wahl habe, also ich stecke ja jetzt hier auf Erden fest, so, ich komme hier ja nicht weg und ich habe keine Wahl, was kann ich denn machen? Was kann ich denn Sinnvolles mit dieser Zeit hier auf Erden machen? Und dann habe ich festgestellt, dass eigentlich nur für eine Sache mein Herz schlägt, nämlich für das Evangelium, dafür, dass Menschen erfahren, wie gut Jesus Christus für sie ist und was er ihnen gibt. Und diese Botschaft will ich Menschen weitergeben. Und dann war so, okay, weißt du was? Dann setze ich halt eben alles auf diese Karte und gründe jetzt einfach meinen Verein. Und das ist so dann auch passiert. In 2020 habe ich diesen Verein im März gegründet mit 7 weiteren Freunden. Und seitdem, also habe auch Unterstützer gefunden und seitdem machen wir immer wieder neue Projekte. Wir haben jetzt nichts, was wir regelmäßig machen, ist eher projektbezogen. Und ich kam damals dann auch schon auf meinen jetzigen Arbeitgeber zu und habe gesagt, ich habe diesen Verein und ich habe meine Selbstständigkeit. Da ich mein Studium schmeiße, werde ich das dann in Vollzeit machen. Überlegt euch das und vielleicht kann man irgendwie kooperieren. Und heute darf ich sagen, die Arbeit, die ich bei meinem Arbeitgeber mache, bei dem christlichen Schulträger, ist für mich auch meine Berufung. Es geht Hand in Hand mit dem Verein, den ich gemacht habe oder gegründet habe. Und irgendwie empfinde ich mich an dem Ort, wo ich jetzt sein soll.
Ja, noch was anderes passiert. Du hast geheiratet. Deine Frau ist heute auch mit dabei. Und das ist ja auch schön, dass sich das so weiterentwickelt hat. Wir hatten gestern Abend noch ein bisschen gesprochen. Und du hast trotzdem weiterhin auch Kontakt mit Vanessas Eltern und ihr seid Freunde. Also das sind auch einfach gute Beziehungen, wobei sicherlich für sie das natürlich schwerer ist zu verarbeiten. Es gibt noch einen Bruder, aber das ist eine andere Sache. Also ich finde es toll, wie du sagtest, du hast deine Berufung gefunden, jetzt im künstlerischen Bereich was zu machen, so Rap und so Sachen. Wie gesagt, wir hören gleich noch ein Video. Und ja, vielen Dank einfach mal für diese ganzen Einblicke so ein bisschen in diesen Prozess und ich finde es gut, um das nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen, du hast dich dem Thema gestellt und bist das bewusst angegangen, hast das nicht irgendwie so auf dich zukommen lassen und es ist irgendwie, wie ich schon sagte, wenn man als junger Mensch mit diesem Thema konfrontiert wird, das macht was mit einem und ich finde es aber gut, weil, wie ich schon sagte, es gibt viele Leute, die dem Thema aus dem Weg gehen. Und du hast auch gesagt, das ist nichts, was man so ganz wieder ablegen kann. Es bleibt ein bisschen an einem hängen. Man verliert eine gewisse Leichtigkeit im Leben. Und ich habe so gedacht, du hast mit Gott, wie soll ich sagen, gehadert und gesagt, wieso läuft das jetzt so und nicht anders? Und ich denke, Schwierigkeiten haben immer das Potenzial, uns näher zu Gott zu bringen oder von ihm wegzubringen. Und du hast dich dafür entschieden, ja, an ihm zu bleiben, weil wo haben wir sonst jemanden, der in so einer Situation mit uns geht? An wen sollen wir uns denn sonst wenden? Wenn man Gott absagt, ja, dann gibt es niemanden. Also von daher, das ist so, Gott schlägt uns manchmal in Anführungszeichen, aber wir können an ihm festhalten. Und das haben ja auch wir viele von uns auch erfahren. Und ich fand das mit der Perspektive Ewigkeit auch noch einen interessanten Punkt. Auch diesen Bibelvers habe ich länger darüber nachgedacht. Wie du schon sagtest, in dem Vers, Gott gibt uns eine Ruhe im Himmel. Jetzt könnte man denken, ja, da wird wieder vertröstet auf den Himmel und die Erde ist ja egal. Und wenn man den Vers mal genauer anguckt, wie gesagt, Offenbarung 14, Vers 13, dann merkt man, das Leben hat aber eine Bedeutung. Das, was man im Leben gemacht hat, das hat bei Gott einen Wert. Das ist also nicht egal, ob ich hier rumsitze und Däumchen drehe oder für Gott arbeite, Menschen vom Evangelium erzähle. Gott beachtet das. Für Gott ist das wertvoll. Aber es steht auch da, dass wir in diesem Leben ja nicht Frieden, letztendliche Freude finden, sondern dass wir das erst bei Gott kriegen werden. Also es steckt viel in der Sache drin. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Zeit zusammen, dass du auch so über diesen Prozess so erzählt hast. Wir schauen jetzt noch ein Video und wir waren gestern Abend schon ein bisschen in Heidelberg, haben es angeschaut und wir haben noch hier für euch beide etwas Leckeres als kleines Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Danke, Dank, dass ich da sein durfte.
Ja.